Ja, liebe Cleantech und heute wieder auch PropTech-Freunde. Ich bin zwar wieder Thomas Gablitter von Impact Insider. Wir haben heute wieder eine sehr spannende Person heute zu Gast. Ich glaube, vielen, zumindest PropTech und Immobilienzuhörern, wird Dr. Andreas Muschter bekannt sein. Ja, aber vielleicht erfahren wir heute ja ein paar Neuigkeiten, die so keiner wusste, ja. Ich werde versuchen, zumindest rauszukitzeln, ja. Immer ein bisschen Persönliches, so Glamour. Machen wir heute eine Glamour-Show draus. Ihr seid mal Thomas, nee, Thomas, sag ich mal, bin ich ja, aber Andreas ist ja wirklich auch sehr bekannt. Aktuell ist er ja bei Edge Geschäftsführer, aber das wird er kurz gleich auch uns erzählen. Andreas, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Bevor wir auf Edge mal zu sprechen kommen, ja, die Zukunftsstrategie, weil Edge ist ja auch recht bekannt oder sehr bekannt in der Szene. Vielleicht ein paar Worte zu dir. So ein bisschen deine logischen Schritte in deiner Karriere hin zu Edge, ja. Und wieso bist du jetzt wirklich auch bei Edge gelandet, ja? Und was treibt dich sozusagen dort als Geschäftsführer hier in der Dachregion bei Edge an?
Vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Thomas. Das sind ganz viele Fragen. Ich könnte mir jetzt natürlich die einfachste Antwort aussuchen, aber wenn wir mit einer kleinen Vorstellung anfangen, ist tatsächlich eine gute Frage. Folgt der Karriereweg einer Planung, einer Logik oder sind es auch Zufälle? Ich könnte es jetzt im Nachhinein bei mir gar nicht sagen. Was mir auf jeden Fall gelungen ist, dass ich für die Branche einen sehr holistischen Ausbildungsweg genommen habe und alle relevanten Stakeholder rund um unsere Wertschöpfung aus erster Hand und hautnah miterlebt habe. Ich habe angefangen in der Rechtsabteilung einer Bank, habe dann lange in der Rechtsabteilung gearbeitet und habe alle Bankthemen dann auch kennengelernt, habe vor allen Dingen M&A gemacht, also Banken gekauft und verkauft, aber auch Asset Manager gekauft und verkauft. Sehr intensiv habe ich mich immer wieder mit der Eurohypo beschäftigt. Zunächst mal haben wir die ja, ist die ja hervorgegangen aus einer Verschmelzung der Hypothekenbanken, der Deutschen Bank, der Dresdner Bank und der Commerzbank. Das war meine erste M&A-Transaktion. Dann haben wir irgendwann entschieden, die Eurohypo ganz zu kaufen. Dann haben wir einen Squeeze-out gemacht. Also das Unternehmen hat uns immer beschäftigt. Ich bin dann aber folgerichtig M&A-Chef der Bank geworden, habe da alles gemacht, was geh- und verkauft wird, aber aus der eher sozusagen Investment-Banking-Seite, aber nicht im Kundengeschäft, sondern im Eigengeschäft, im Principal M&A. Und aus dieser Funktion heraus bin ich dann CFO der Commerz-Real geworden. 2009 bin dann 2013 CEO geworden, habe da den Investment- und Asset-Manager sehr gut kennengelernt. Die Commerz-Real hat aber auch das ganze Leasing-Geschäft der Gruppe gemacht. Real steht für Real Estate Asset Management und Leasing, also auch sehr viele andere reale Werte habe ich da kennengelernt. Dann hatte ich irgendwann das Gefühl, bevor ich sozusagen rausgetragen werde aus dem Konzern, wäre es gut, mal was Neues zu machen und bin zum The Social Hub gegangen oder damals noch The Student Hotel, ein Betreiber, Entwickler und Manager von multifunktionalen Assets, kann man sagen. Das ist so das The Best of Real Estate in One Property, kann man sagen. Alle Bettenprodukte, aber auch Coworking, Meeting in Event Spaces, Food and Beverage natürlich, aber auch E-Gaming, E-Learning, Sports. Alles in einer Fläche mit Retail zusammen in besten Lagen selber entwickelt und selber gemanagt. Das hat mir unheimlich gut gefallen, das Modell. Dann kam Corona. Dann war es insoweit gerade auch mit dem Pendeln zwischen Deutschland und Niederlanden sehr, sehr schwer in der Corona-Zeit, weil die Niederlande üblicherweise immer Hochrisikogebiet waren und man, wenn man rauskam, mindestens 2 Wochen in Quarantäne musste, was wirklich sehr, sehr anstrengend für die Familie war. Insoweit kam ich dann irgendwie auf den Gedanken, dass es vielleicht doch besser ist, in Deutschland zu bleiben. Den Kurt Zech kannte ich und kenne ich schon sehr lange und kenne ich gut. Und wir haben uns dann gemeinsam geeinigt, dass es sinnvoll wäre, in die Zech Group zu wechseln. Da im Vorstand habe ich die gesamten Real Estate-Themen verantwortet, habe aber vor allen Dingen natürlich im Vorstand auch mit meinen Baukollegen sehr viel zu tun gehabt und habe da die Bauindustrie und auch die Welt des Generalunternehmers sehr, sehr gut kennengelernt, um dann festzustellen, spannend wäre es eigentlich mal selber Projekte zu entwickeln, vor allen Dingen, wenn du das beste Produkt im Markt hast. Wir haben das Nachhaltigste, wir haben das Innovativste und ich glaube, wir haben auch die stärkste Marke. Das sehen wir jetzt auch gerade in der Vermietung und auch im Verkauf unserer Assets, dass wir tatsächlich mit unserem Leistungsversprechen nochmal einen extra Mehrwert generieren, der auch vergütet wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Zukunft des Marktes sehr früh verstanden, antizipiert haben und für die allermeisten Herausforderungen die richtigen Antworten bieten und auch das Mindset haben, uns immer weiter zu entwickeln, innovativ zu sein, Grenzen einzureißen, den entscheidenden Schritt weiterzugehen. Und ja, dann hat mich hier unser Gründer und CEO einige Zeit bearbeitet und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es genau das, was ich machen möchte, sehr unternehmerisch. Und ja, also lange, lange Antwort, relativ kurzer Sinn. Ich bin halt voll ausgebildet. Ich habe jetzt eigentlich jede der Dimensionen von Real Estate gesehen und fühle mich deshalb auch im aktuellen Zyklus trotz allem wohl, weil ich schon die jeweiligen Herausforderungen sehr, sehr gut verstehe und es mir auch vielleicht leichter fällt, als manch anderem einen Weg zu finden, der dann trotzdem noch eine Win-Win-Situation abbildet. Und ich glaube, darauf wird es jetzt in den nächsten 18 Monaten ankommen, wenn man Geschäft machen möchte, Win-Win-Situationen zu schaffen.
Sag mal, Win-Win für jetzt für Vermieter, für Kunden, für Edge oder wie siehst du das?
Naja, also natürlich für Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich für Mieter, dann aber genauso für Banken, dann aber genauso für die Bezirke oder Kommunen, wo unsere Assets drin sind. Wir schaffen üblicherweise wirkliche Begegnungsstätten. Unsere Immobilien nehmen das S in ESG auch besonders ernst, sind für die Öffentlichkeit geöffnet. Wir haben jetzt beispielsweise in Amsterdam gerade letzten Freitag wieder ein öffentliches Konzert gehabt, weil das Sinfonieorchester aus Amsterdam festgestellt hat, dass die Akustik in unserem Gebäude so gut ist, dass sie jetzt jeden Freitag ab 18 Uhr da ihre Proben abhalten und die für die Öffentlichkeit dann auch zugänglich sind. Und ich glaube, das ist so genau der Anspruch. Wir wollen, dass unsere Immobilien kein Fremdkörper in der jeweiligen Region sind, sondern dass die sehr, sehr einladend sind und dass die viel Raum auch für die Öffentlichkeit geben, viel Aufenthaltsqualität und insoweit ja ein echter Hotspot in den jeweiligen Regionen darstellen.
Sag mal nochmal, um ein bisschen Edge zu greifen, weil ich meine, viele kennen es von Namen her, viele kennen auch teilweise die Gebäude, so ein bisschen sozusagen die Zahlen, so wie viele Mitarbeiter habt ihr, Umsatz, wie viele Gebäude habt ihr, um ein bisschen sozusagen das greifbar zu machen für die Zuhörer.
Also 85 Projekte haben wir bisher realisiert. Im Moment haben wir rund 3,5 Milliarden under construction. Wir haben rund 150 Mitarbeiter und sind in den Niederlanden, Deutschland, UK und USA aktuell unterwegs.
Okay, und weil du hast nochmal erwähnt, dass das ESG, das E, das sozusagen das Nachhaltigkeitsthema ist bei euch wichtig. In welcher Weise spiegelt das in der Entwicklung eine Rolle oder auch in der Vermietung? Wie misst ihr das oder wie spielt das sozusagen auch zusammen in Zusammenhang mit Digitalisierung eine wichtige Rolle? Ich meine, wir haben uns ja öfters mal unterhalten über das Thema auch PropTech, was man ja sieht, was ja versucht wird. Wie weit ist das bei Edge sozusagen zusammengehörig? Wie ist das in der Projektentwicklung, in der Vermietung oder auch bei Investoren? Könnt ihr dadurch einen Aufschlag auch gewinnen, sozusagen, als bei der Finanzierung oder in der Vermietung? Wie weit spielt das eine Rolle bei Edge?
Also ja, können wir definitiv. Das kann man inzwischen belegen. Ob das jetzt ein Green Premium oder ein Brown Discount ist, ist am Ende ja egal. Aber jedenfalls sieht man, dass es erhebliche Mietunterschiede gibt. Und wir sehen halt auch schon, dass bestimmte Produkte sich gar nicht mehr vermieten und der Run auf besonders nachhaltige Flächen im Moment besonders hoch ist. Wir stehen für Nachhaltigkeit, für Smartness, für Design, für Wellbeing, für Flexibilität und CO2-Neutralität. Das ist eigentlich so grob das, was man sagen kann. Für uns ist CO2-Verbrauch am Ende die ganz wesentliche, ganz wesentliches KPI auf dem Nachhaltigkeitsthema. Am Ende kommt es auf CO2. Wie hoch ist der Verbrauch pro Quadratmeter? Weil das ist objektiv messbar und daran müssen wir oder an dieser KPI sollten wir auch alle unsere Immobilien benchmarken. wenn wir jetzt über Leads, Briam, DGNB, Well, WiredScore, wie sie alle heißen, das sind ja jeweils Kriterien, die ganz unterschiedliche Komponenten oder unterschiedliche Möglichkeiten haben, Punkte zu verdienen.
Ja.
Und es ist gar nicht zwangsläufig so, dass wenn man jetzt DGNB Platin hat, dass man objektiv das nachhaltigste Gebäude hat, sondern man kann möglicherweise in anderen Kategorien Punkte gemacht haben, wo jetzt aber der CO2-Ausstoß nicht die absolut relevante Kenngröße ist. Und deshalb sehen wir jetzt ja auch, dass die alle diese Zertifikate anfangen, das Thema Taxonomie und Paris Proof aufzunehmen, weil da ist es ja auch richtig verortet. Wir wollen ja auch, dass diese Certificates trotzdem weiterhin ein Kriterium bleiben für die Qualität einer Immobilie, weil wir wollen dazu halt vor allen Dingen die Klimaziele mit reingearbeitet haben. Und ich glaube, das wird dann halt auch genau die Zukunft sein.
Sagen wir noch mal ein paar Worte. Ich meine, ihr seid ja selber Entwickler oder ihr baut ja die Büros, die Gebäude. Welche Rolle spielt dort die Digitalisierung? Man sieht es ja im Wohnbereich, jetzt zum Beispiel mit Gropius, ja, die ja wirklich auch das vorgefertigte Wohngebäude ja in der Fabrik bauen, um es effizienter, kostengünstiger und dann sozusagen auch nachhaltiger zu gestalten. Spielt das bei Edge oder im Bürobereich allgemein auch eine Rolle oder sind wir davon noch da weiter entfernt noch als im Wohnbereich?
Also ich finde den Ansatz modulares Bauen, System bauen, hundertprozentig richtig und zielführend. Und wir werden alles versuchen, in der Zukunft noch sehr viel mehr davon in unsere Produktionsprozesse zu integrieren. Und zwar ausdrücklich ohne die Customer Experience zu verschlechtern. Viele erzählen immer, oh, wenn du da irgendwie fertig baust oder modulares Bauen, dann ist das ja irgendwie gar nicht mehr besonders. Ich glaube, das ist völliger Quatsch. Ich glaube, die Ausgestaltung einer Immobilie und die Customer Experience hat mit ganz, ganz vielen Komponenten zu tun. Und ob das Gebäude modular gefertigt wurde oder tatsächlich noch analog, das werden viele Nutzer überhaupt nicht merken am Ende. Und wir verstehen so viel von Real Estate, dass wir trotzdem unser Leistungsversprechen erfüllen können und in der Fertigung sehr viel automatisierter werden. Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin mit all diesen Unternehmen regelmäßig im Austausch. Ich bin froh, dass es diese Pioniere gibt. Wir sehen es eher im Wohnbereich im Moment, muss man sagen, als im Office-Bereich. Edge ist ja auch bekannt für Trophy Assets, unser Tower an der Warschauer Straße, 140 Meter hoch. Das wirst du wahrscheinlich im modularen Bauen im Moment noch nicht hinbekommen oder im Systembau. Das muss aber ja auch nicht sein. Im Moment wollen sowieso die Investoren diese riesen Bürotürme mit 60, 80.000 Quadratmeter BGF sind im Moment gar nicht so der Flavor of the Month, würde ich sagen. Insoweit, wenn es ein bisschen kleiner ist und leichter verdaulicher, dann ist das sehr, sehr gut. Und da wird sich viel tun in der nächsten Zeit. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist nämlich auch Thema Nachhaltigkeit. Du hast sehr viel weniger Müll, du hast sehr viel weniger Mängel, du hast sehr viel, brauchst sehr viel weniger Zeit. Das heißt, du sparst auch einfach Geld. Du kannst viele Prozessschritte parallel machen und montierst dann diese Dinge wirklich nur vor Ort. Und ja, also ich kann gar nicht erkennen, warum das für uns nicht auch besser werden soll.
Ja, ich glaube auch, das ganze Thema auch Fachkräftemangel spielt auch eine Rolle.
Total.
Eben, je mehr man vorfertigt, desto weniger braucht man auf der Baustelle, sag ich mal, den Bauarbeiter oder den Handwerker, der aktuell ja Mangelware ist, spielt auch eine wichtige Rolle. Aber mal, du hast gerade Customer Experience erwähnt, was ich mal ganz spannend finde. Für mich nachgefragt, macht ihr die Vermietung selber oder arbeitet ihr mit Partnern zusammen?
Nein, das machen wir selber, aber sind natürlich üblicherweise Makler mit dabei.
Okay.
Aber nee, wir machen die Vermietung selber und wir betreiben auch sehr intensive Customer Relation. Das heißt, die Mieter, die uns besonders am Herzen sind, mit denen sind wir ganz regelmäßig, ganz intensiv im Kontakt und generieren auch sehr, sehr beeindruckende Cross-Selling oder auch länderübergreifende Vermietungen. Das heißt, jemand, der mit uns besonders zufrieden in Deutschland ist, fragt, habt ihr auch etwas in Amsterdam oder in London jetzt gerade? Wir sind halt ein Produkt, ein Leistungsversprechen. Wir haben ja auch unseren Coworker mit dabei, der Meeting- und Event-Spaces zur Verfügung stellt, der eine Flexibilität gibt, wenn du mal ein bisschen mehr Platz brauchst oder wenn du ein bisschen weniger Platz brauchst. Ist es dann halt nicht der Facility Manager, der den Eingangsbereich managt, sondern es ist unser Community Manager von Workspaces, der mit einem freundlichen Gesicht und einem tollen Kaffee die Leute begrüßt. Es ist ein ganz anderes Entree in unseren Gebäuden als in vielen anderen Bürogebäuden und das wissen die Top-Mieter sehr zu schätzen.
Okay, also quasi ein bisschen wie der Apple-Shop eben, ja, wirklich auch die Customer Experience sozusagen durchgängig eben, ja. Wenn du schon sagst, Cross-Selling, aber jetzt in der Planung in der Zukunft, wollt ihr weitere Produkte anbieten, wie zum Beispiel die Büroausstattung, die Technologie, oder ist das eher sozusagen ein Thema, wo ihr sagt, okay, das ist nicht unser Schwerpunkt, oder kann man sozusagen die Wertschöpfung nochmal bei euch, weil ihr ja so einen guten Draht zu euren Mietern habt eben, ne? Und auch auf den Mieter-Mix auch sehr gut ausgestaltet, wie ich weiß eben, kann man noch mehr rausholen, jetzt positiv, jetzt nicht im Sinne von so rausquetschen, ja, sondern ist das in Planung oder sagt ihr, wir sind Real Estate, ja, und das andere sozusagen, Technologie, Büromöbel etc., machen andere.
Also wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft vor allen Dingen im Bestand liegt. Also Retrofit, Refurbishment, klassische Brown-to-Green-Entwicklung. Viele sagen ja, gerade Deutschland ist ge bereits ausgebaut. Wir wollen keine weiteren Flächen versiegeln, sondern versiegelte Flächen lieber wieder freibringen oder freimachen. Insoweit konzentrieren wir uns auf zum einen unsere Workspaces jetzt als Nebenleistung und wir haben ein PropTech Edge Next, wo wir uns vor allen Dingen auf die Building Performance konzentrieren. Wir stellen fest, dass es eine Sache ist, jetzt ein neu gebautes Gebäude oder ein Refurbishment mit der richtigen Technik auszustatten. Das ist sozusagen die Theorie. Die Praxis ist aber, die Technik muss auch genau richtig benutzt werden. Wenn du sie nicht, ich meine, letztendlich, keine Ahnung, beim Auto ist es ja auch so, da bekommt man immer den durchschnittlichen Verbrauch angezeigt und dann weiß man halt, wie fahre ich, um am wenigsten Benzin zu verbrauchen. Das gibt's genau das Gleiche, gibt es bei Immobilien auch. Auch da gibt es eine Art und Weise, die Immobilie zu betreiben, ohne die Qualität, also jetzt sozusagen im Auto, ohne die Reisequalität zu beeinträchtigen und du fährst jetzt nur noch 70 oder 90 im fünften Gang, das ja nicht, sondern du fährst einfach effizient. Du gibst nicht ständig Gas, wenn du siehst, dass in 500 Metern ein Stau ist, dann musst du nicht nochmal auf 200 beschleunigen, um dann irgendwie auf null abzubremsen, sondern du fängst einfach an, dein Nutzerverhalten den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Das können unsere Immobilien ganz genauso, dann musst du ihnen aber auch die Freiheit geben und musst sie entsprechend auch managen. Und da sind leider viele der Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten oder die Erwerber oder die Mieter unserer Immobilien zusammenarbeiten, nicht in der Lage, unsere Technik adäquat zu bedienen. Und das wird ein Service sein, den wir zukünftig zwingend mit anbieten werden bei unseren Objekten. Wer ein Edge-Gebäude haben möchte und wer sozusagen wirklich nachhaltig sein möchte und Paris-proof sein möchte, der wird dieses Performance-Paket mit dazu bekommen und wir werden dann dafür Sorge tragen, dass über einen langen Zeitraum unsere Gebäude auch Paris-proof, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis sind.
Sag mal noch mal ein paar Worte man ist ja an sich eine Software as a Service, was ich ja kenne, auch dieses Edge Next. Sag mal ein paar Worte dazu. Nutzt ihr das nur für eure Gebäude oder ist das auch ein Service für Dritte, die das auch nutzen können, sozusagen als Software oder Hardware as a Service oder als Product as a Service?
17% der Kundschaft ist Edge und 83% sind Dritte. Das
Okay.
ist eine Software as a Service, das soll sehr, sehr viel größer werden. Das muss noch ein bisschen einfacher werden. Wir sind gerade dabei, auch da das Produkt sozusagen den Product Market Fit noch etwas zu schärfen und zu sagen, wir konzentrieren uns ganz primär auf die Performance des Gebäudes und Real-Time Data Generation. Also, dass man wirklich zu jeder Zeit Real-Time Data zur Verfügung hat, objektive Daten zur Verfügung hat, damit der Nutzer, der Mieter, der Eigentümer zu jeder Zeit auf diese Daten zugreifen kann für CSRD-Reporting und andere Reporting-Pflichten, Nachhaltigkeitsbericht, aber natürlich auch, um das Nutzerverhalten dann jeweils direkt anpassen zu können. Wenn man sieht, oh je, was ist denn jetzt los? Gestern Verbrauch war horrend und dann kommen halt drei Hinweise, was da passiert ist. Dann führt das natürlich dazu, dass die Nutzer auch sagen, also ne, ich finde der Vergleich mit dem Auto ist nicht schlecht, wenn du irgendwie siehst, ich habe jetzt 19 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, dann sagst du irgendwie, oh je, das ist ja, da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Und dann wirst du versuchen, das nächste Mal wieder eher auf 8 Liter zu kommen. Und so ist das mit der Immobilie auch.
Und im nächsten Schritt, du hast ja gerade das Auto ja erwähnt als Beispiel, dass der Fahrer ja eingreift, aber das Ziel ist ja in der nahen Zukunft das autonome Fahren eben, dass das Auto selber bremst und selber effizient gestaltet. Ich glaube, da wird auch, oder kannst mich korrigieren, auch Edge Next ja auch hingehen, ja, und da wird ja bestimmt in aller Munde AI, Künstliche Intelligenz ja eine Rolle spielen, dass das Gebäude sich selber steuert, ja. Und man hoffentlich nicht irgendwann abregelt wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, ja, keinen mehr raus
Ja.
bringt. Ist das ein Thema bei euch?
Gib uns noch ein paar Wochen Zeit. Dann
Okay,
werden wir
dann.
das zu gegebener Zeit und gebührend kommunizieren. Aber genauso ist es natürlich. Du kannst mit Predictive Analytics kannst du viel machen, aber auch mit einer künstlichen Intelligenz im Nutzerverhalten zu antizipieren. Auch die Frage, wann kommen die Leute ins Büro und wie viele Leute kommen ins Büro, ist natürlich eine sehr, sehr relevante Information für Heizen, für Licht. Vielleicht auch Arbeitsplätze zuweisen, ganze Stockwerke stillzulegen, wenn du sowieso weißt, dass aus irgendeinem Grunde in der nächsten Woche 70% der Mitarbeiter nicht kommen, dann würdest du ja eigentlich auch sagen, komm, dann lass doch alle auf einem Stockwerk sitzen, das ist eh viel schöner. Und die anderen 70% Heizung runter, Kühlung runter, Licht aus, und so. Also das sind alles die Dinge und es ist erstaunlich, wie gut du antizipieren kannst, wie die Nutzung sein wird in deinen Büros, bis hin zur Stunde. Wie viel Uhr wird wo, wie viel los sein in deiner Fläche?
Da bin ich gespannt und werde genau hinhören und auch berichten, was ihr da mit Edge Next vorhat. Das finde ich mega spannend. Und erstmal zum Abschluss ein bisschen nicht politisch werden, aber makroökonomisch. Es gibt ja, wir sitzen beide jetzt gerade in Berlin, es gibt ja Bestrebungen, auch in Großstädten, das ganze Thema Büro zu wohnen eben. Und man sagt eben, es gibt sehr viele Büroflächen, die aktuell nicht genutzt werden durch Remote Work, durch neue Konzepte, Coworking und so weiter. Wie siehst du das Thema? Ist das relevant oder gerade nur politisch, um ein bisschen Stimmung zu machen? Oder wird das auch ein Thema sein eben, auch nicht nur in Deutschland, weil du hast ja Niederlande als Vergleich konkret. Wie siehst du das Thema?
Unheimlich schwer. Ich würde mal sagen, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema und wir sprechen zu 2% über Fakten und 98% sind Meinungen, Anschauungen, Erfahrungen. Da gehört so viel Geschmackssache, da gehört so viel dazu. Ich sag mal, erstens für uns, wir sind vornehmlich ein Projektentwickler, das werden wir auch bleiben. Wir sind überzeugt davon, dass der Wert eines Unternehmens, die Produktivität eines Unternehmens, die Kreativität eines Unternehmens sich besonders gut in jedenfalls unserem Büro entfaltet. Und wir werden weiterhin alles dafür tun, um so eine Customer Experience anzubieten, dass die Mitarbeiter immer ins Büro wollen und deshalb die Mieter immer bei uns mieten wollen. Das ist unser Anspruch und dafür stehen wir auch. Und ich bin mir sicher, dass es immer genug Nachfrage nach Büroflächen geben wird, dass jedenfalls die Edge-Produkte vermietet sein werden. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass viele viel, viel kundenfokussierter werden müssen. Und das haben wir ja in allen Industrien gesehen. Der Kunde steht im Vordergrund. Und wenn dein Büro leer steht, dann ist das ja nicht das Problem des Mitarbeiters, sondern ist das Problem des Arbeitgebers und das Problem des Vermieters. Weil aus irgendeinem Grunde der Nutzer mit den Füßen abstimmt und sagt, ich gehe da nicht hin. Dann musst du dir überlegen, was kann ich tun? Du kannst die Leute zwingen. Das führt aber üblicherweise nicht dazu, dass die Stimmung besser wird, weil die Leute mögen nicht ins Gefängnis und da mögen sie nicht reingezwungen werden und deshalb willst du auch nicht in ein Büro gezwungen werden. Wenn du also lieber zu Hause bleiben möchtest, weil du findest, dass es da objektiv besser ist oder subjektiv besser ist, dann nervt es dich, wenn dich aber dein Chef anruft und sagt, so, aber Thomas, wir sehen uns morgen um 8 im Büro und so bleibt es jetzt auch für den Rest des Jahres. Das heißt, das ist aus meiner Sicht nicht die Lösung, genauso wie beim Thema Nachhaltigkeit immer mit Verzicht und das darfst du nicht mehr zu argumentieren. Auch das weiß ja keiner zu schätzen, sondern wir müssen die Chancen nach vorne heben. Wie genial ist die Vision einer autofreien Stadt, wo wir viel, viel mehr Grün haben, wo wir Parks haben, wo jetzt verrostete Autos stehen, wo wir uns treffen können, wo Kinder spielen, wo Hunde laufen, wo die Luft super schön ist, wo eine leichte Brise weht. Wie geil ist das denn eigentlich? Also es ist doch nicht schlimm. Natürlich, ich selber bin auch ein Autofan, so bin ich auch groß geworden, du wahrscheinlich auch, aber ich kann mir ein Leben ohne Auto inzwischen sehr, sehr gut vorstellen. Das ist überhaupt gar keine Frage, weil ich will auch nicht bei 45 Grad irgendwie durch die Straße laufen, weil wir fast kein Grün mehr haben und es immer heißer wird und du dich dann im Sommer nicht mehr in der Stadt aufhalten kannst. Das ist ja definitiv nicht das, was du willst. So, was man aber jetzt schon trotzdem sagen muss, Thema Wohnen. Wir haben ein massives Wohnproblem in unseren Städten, was andere Metropolen ja schon seit Jahrzehnten haben. Das ist bei uns in Deutschland jetzt leider auch angekommen. Und ich sage schon auch, dein Büro kann noch so geil sein, wenn ein Mitarbeiter eine Stunde lang am Tag pendeln muss und dann auch noch, wir wissen, der öffentliche Personennahverkehr ist nicht überall perfekt, Staus sowieso. Also wenn du auch noch hinreichend genervt bist, es kostet dich entweder Geld für die Fahrkarte oder für Benzin, es kostet dich Nerven, dann ist die Versuchung natürlich sehr, sehr groß zu sagen, boah, bevor ich mir den Stress jetzt antue, bleibe ich halt lieber zu Hause. Das heißt, das mobile Arbeiten wird definitiv auch nicht mehr weggehen. Und ich finde, das ist auch gut so. Es gibt viele Untersuchungen, dass die Produktivität nicht leidet, wenn Mitarbeiter immer mal im Homeoffice sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, die wirkliche Community, was das Wir-Gefühl, die Werte, die Kultur eines Unternehmens, die prägt sich aus meiner Sicht nicht so stark, wenn du nur noch im Homeoffice bist. Diese Gespräche an der Kaffeemaschine auf dem Flur, dieses Zwanglose, letztendlich auch der Flurfunk, diese nicht gezielte Kommunikation, sondern die zufällige Kommunikation, das Socializen, das gehört halt unheimlich dazu und das willst du natürlich auch in deinem Unternehmen sehen. Ich kann bei mir persönlich sagen, jetzt, ich fand das in Corona, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Meine Frau ist voll berufstätig. Wir haben zwei schulpflichtige Kinder. So dieser erste Corona-Lockdown, das war ja, das war köstlich eigentlich. Wir haben uns ja ganz neu kennengelernt, weil wir haben zusammen gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen. Das war eine völlig neue Erfahrung und
Ganz
die sind
anders
alle, ja,
leben.
wir sind super damit zurechtgekommen. Es hat total Spaß gebracht. Beim zweiten Lockdown war es dann schon so, dass die Jungs gesagt haben, oh, jetzt würde ich aber gerne mal wieder Fußball und Tennis spielen und wir wollten eigentlich auch ganz gerne mal wieder in ein Restaurant gehen. Und naja, für mich ist jetzt so, lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe total gerne ins Büro. Wir haben ein super Team hier. Es bringt unheimlich viel Spaß, mit denen hier vor Ort zu sein, auch mal Tischtennis zu spielen und irgendwie abends mal auf ein Bier rauszugehen. Ich mag das total gerne. Und ich kann an alle nur appellieren, hat ja auch ein bisschen was mit der Bequemlichkeit zu tun. So bequem es zu Hause ist, so wichtig ist es für die Menschen zu socialisen, sich auszutauschen, rauszukommen, andere Luft zu schnuppern, andere Impulse aufzunehmen. Deshalb, ich möchte alle ermuntern und ermutigen, geht's ins Büro so häufig, wie ihr könnt, weil das macht unsere Unternehmen aus und das macht dann auch den Spaß des Arbeitens mit aus.
Da kann ich nur zustimmen, wobei ich nur schade finde, dass aktuell aus bestimmten Bereichen Lobbyarbeit damit gemacht wird, mit Studien, mit zum Beispiel, wer zu Hause arbeitet, wird weniger befördert. Ja, sozusagen gibt es ja aktuell ja von verschiedenen Beratungshäusern Studien, wer die beauftragt hat, eine andere Thematik, ja, oder von bekannten Unternehmern, die sagen sich, wer zu Hause arbeitet, der ist nicht, was hat er gesagt? Der ist nicht gewollt oder den braucht man nicht, ja, der ist unnötig, der zu Hause arbeitet, der nicht im Büro ist, ja, wenn wir jetzt keinen Namen nennen. Mein Schlusswort sozusagen, was ich immer als Hundehalter ganz wichtig finde, es gibt eine Studie auch, ich denke mal, es ist vom Veterinärärzten, wenn Hunde im Büro sind, kommt man lieber ins Büro als ohne Hund. Also
Ja,
in dem Sinne, ein Hund im Büro kann man nochmal sozusagen auch verbinden mit aktueller Digitalisierung von Hundesalons. Bin ich ganz spannend. Nee, sehr spannend, Andreas. Ich danke dir sehr. Edge, weil kann mich ja outen als Fan. Ich kenne ja selber Gebäude von euch und wirklich auch die Customer Experience ist sehr gut. Und ich glaube, da bist du auch gut aufgehoben als neuer Geschäftsführer hier in der Dachregion. Und ich bin gespannt, vor allem als Software-Mensch, was Edge Next macht, ja. Und wie du gesagt hast, 17% nur Edge und der Rest sozusagen Drittanbieter oder Drittnutzer, Entschuldigung. Bin gespannt sozusagen, wie das auf dem Markt sich durchschlägt. Es gibt ja aktuell ja gute Finanzierung im Softwarebereich in diesem Segment, ja. Gibt ja auch Konkurrenz, aber die Besten sollen ja gewinnen. Und nochmal vielen Dank, Andreas. Und
Danke dir.
Grüße
Vielen Dank.
von Berlin nach Berlin. Wir sind ja beide gerade in Berlin, ja.
Jawohl.
Ja, oft ja auch in den Niederlanden unterwegs. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir sehr herzlich. Einen schönen Tag allerseits. Mach's gut.
Gerne. Tschüss.
Ciao.